gestern. Manchmal ist Großvater am Tisch eingeschlafen. Einfach so. Er steckte die Gabel in sein Schnitzel und hob mit der anderen Hand das Messer. Da sackte sein Oberkörper ein, als wäre er geschrumpft wie ein Ballon, dem die Luft ausgelassen wurde. Das Kinn fiel auf den Hals und schien sich dabei mindestens zu verdoppeln. Die Hände hielten erstaunlicherweise noch immer Gabel und Messer umfasst und der Kopf neigte sich langsam, fast unmerklich langsam, dem Teller entgegen. Meine beiden großen Brüder und ich schauten gebannt zu, tauschten schnelle, fragende Blicke aus, die sagen sollten, was meint ihr, landet sein Kopf heute wirklich zwischen Schnitzel, Bratkartoffeln und Blumenkohl im Teller? Wir verkniffen uns das Kichern, weil wir Großvater um keinen Preis wecken wollten. Unser Vater am anderen Ende des Tisches rollte mit den Augen und nuschelte etwas vor sich hin. Mutter räusperte sich laut und Großmutter oben am Tisch tat so, als würde sie gar nichts von diesem Schauspiel mitbekommen. Großvater war Gemeindeschreiber in unserem kleinen Dorf. Als ich in die Schule kam, die Buchstaben mühsam zu Wörtern und Sätzen zusammenbaute, stellte ich mir vor, dass der Gemeindeschreiber für alle Leute die Schreibarbeiten übernahm. Und einmal habe ich ihn gefragt, weshalb ich überhaupt schreiben lernen müsse, wenn er ja für mich die Buchstaben auf das Papier kritzeln könnte. Wir wohnten alle zusammen in einem schiefen Haus. Wir mussten den Kopf so sehr zur Seite neigen, damit es gerade wurde, dass der Hals dabei zu schmerzen begann. Großvater und Großmutter lebten im Erdgeschoss, wir, meine beiden Brüder, unsere Eltern und ich im ersten Stock. Unter dem Dach wohnte eine Großtante meiner Mutter, aber sie starb, als ich noch zu klein war, um Erinnerungen an sie zu haben. Sie tauchte manchmal in Geschichten auf, die sich die Erwachsenen beim Abendessen in der Küche der Großeltern erzählten. Wenn der Mühlenbauer nicht kurz vor der Heirat gestorben wäre, hätte ihr Leben ganz anders ausgesehen. Solche Dinge. Ich verstand nicht immer alles von dem, was gesprochen wurde. Und die unbekannten Wörter und Sätze verfolgten mich jeweils lange. Auf dem Stubenbuffet stand ein Schwarz-Weiß-Foto von dieser Großtante. Darauf trägt sie eine kleine runde Brille. Ihre Haare sind über den Ohren zu Schnecken gekringelt. Es sieht aus, als trüge sie einen Kopfhörer. Es gelang mir zwar meistens, die Geschichten am Tisch mit dem Foto in Verbindung zu bringen, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass diese alte Frau im grauen Rock, der in Wirklichkeit vielleicht ganz bunt war, tatsächlich gelebt hatte. Und dann noch hier in unserem Haus, in diesem Zimmer, welches seit ihrem Tod zu Mutters Klavierzimmer geworden war. Großvaters Schlaf über dem Teller dauerte meistens nur ganz kurz, aber diese wenigen Sekunden waren so spannend, dass sie mir viel länger vorkamen. Mit einem lauten Schnarchgeräusch schoss sein Kopf auf einmal wieder in die Höhe. Das zweite Kinn verschwand in den Halsfalten. Er atmete tief ein, um den Oberkörper wieder aufzupumpen. Und mit der ausgehenden Luft sagte er Dinge wie: Nein, aber auch das Essen ist heute wieder ein Gedicht, Zwiebelchen. Wirklich, du hättest einen Preis dafür verdient. Und er tat so, als sei nichts weiter geschehen. Vielleicht hatte er wirklich nicht gemerkt, dass er für ein paar Sekunden weg gewesen war, wie ein Pferd, das auch im Stehen schlummern kann, jederzeit bereit, die Flucht zu ergreifen, wenn Gefahr drohen sollte. Ich fragte ihn einmal, weshalb er Großmutter Zwiebelchen nannte. Und er sagte, weil sie mich zum Weinen bringt. Vor Glück. Verstehst du das, meine Kleine? Das gefiel mir. Und ich versuchte mir vorzustellen, wie mich mein Mann einmal in ferner Zukunft nennen würde. Aber es kam mir nichts in den Sinn, was mir gleich gut gefallen hätte. Großeltern fuhren im Sommer immer in den Süden, nach Italien, Frankreich oder Spanien. Bei ihrer Rückkehr brachten sie Konfitüre aus Aprikosen, Feigen oder Pfirsichen mit, die sie selber eingekocht hatten und die uns so gut schmeckte, dass wir glaubten, irgendwo in einem fremden Land eine Frucht vom Baum zu pflücken. Selber fuhren wir nie ans Meer, kein einziges Mal. Wir verbrachten den Sommer immer am kleinen See, der nur zwei Hügelketten von unserem Zuhause entfernt lag. Vater wollte nicht noch mehr hinter dem Steuer sitzen. Er arbeitete nämlich als Chauffeur bei einem großen Car-Unternehmen. Er fuhr alte Leute nach Holland auf blühende Tulpenfelder, Familien mit ihren kreischenden Kindern in die Badeferien und dicke amerikanische Touristen direkt vom Flughafen in die Alpen. Er war manchmal lange nicht zu Hause, dafür hatte er danach ein paar Tage hintereinander frei und nahm Reparaturarbeiten vor, bei denen wir helfen durften. Immer wieder gab es Risse an den Wänden zu überstreichen. Fensterläden, die herunterzufallen drohten, Dachziegel, die ersetzt werden mussten. Mutter sagte, das ist, weil das Haus versinke wie die Titanic. Und Vater brummte, er verstehe nicht, dass man eine solche Bruchbude habe kaufen können, auch wenn sie billig gewesen sei. Großmutter war fast immer daheim. Sie erledigte Änderungsarbeiten für ein Modegeschäft, putzte das ganze Haus von oben bis unten und von unten bis oben, besorgte den Garten und kochte für alle das Abendessen. Unsere Mutter war Klavierlehrerin. Sie unterrichtete im Dachzimmer und in den Pausen zwischen zwei Schülern haute sie selber in die Tassen, wie sie es immer nannte, und die Musik drang in alle Winkel des Hauses. Ich hörte sie einmal sagen, sie spiele am liebsten Bach. Wieder so ein Satz, den ich damals nicht verstand und in meiner Fantasie die seltsamsten Bilder weckte. Vater sagte oft, mit dem Fundament stimme etwas nicht, deshalb versinke das Haus im Boden. Wieder musste ich lange darüber nachdenken. Unsere Schlafzimmer lagen alle auf derjenigen Seite des Hauses, die sich nach unten neigte. Ich wusste, wenn bei einem Schiff viele Leute gleichzeitig aussteigen, wird es ganz schief. So schief, dass es sogar zu kippen droht. Konnte es sein, dass unser Haus in der Nacht, wenn wir alle schliefen, einfach umfiel? Diese Vorstellung hielt mich manchmal stundenlang wach. Oft versteckte ich mich tagsüber unter meiner Decke, ließ den Lärm meiner fußballspielenden Brüder, das Hämmern des Klaviers und das Surren der Nähmaschine nur noch gedämpft an mich heran und dachte über die Wörter und Geschichten und Bilder nach, die ich nicht verstehen konnte. Und wenn alle weg waren, die Brüder in der Schule, Die Mutter im Klavierzimmer, die Großmutter unten in der Waschküche oder draußen im Garten, ging ich durch die verschiedenen Räume. Vom wogenden Sonnenblumenfeld über dem Sofa in der Stube zum blühenden Lavendel und den drei dunkelbraunen Pferden im Schlafzimmer, machte einen Abstecher ins Bad, vorbei an bläulichen Winden, im gleißenden Sonnenlicht versinkenden, seltsam kahlen Hügel, von dort wieder an den leuchtenden Sonnenschirmen am Strand vorbei in die Küche. Ich fuhr mit der Nasenspitze über die Linie der Pyrenäen, die mich nach draußen zur Terrasse führte, wo ich in Gedanken mit den Eidechsen, Schlangen und Schlingpflanzen an der Fassade bis zum Fenster unserer Küche hochkletterte. Immer, wenn sie von ihren Sommerferien zurückgekehrt waren, malte Großvater die Bilder aus seinem Kopf direkt auf die Wände und Decken der Zimmer, mit dem Einverständnis von Großmutter, die manchmal beim Malen zuschaute und in die Hände klatschte vor Freude, wenn ihr ein Bild gelungen schien. Er malte nicht nur neue Bilder, sondern übermalte manchmal die alten, die ihm nicht mehr gefielen. Die Kalkfelsen an der Küste von Marseille, an der Stubendecke verschwanden, wurden vom Gewölk eines nahenden Sommergewitters übermalt. Dafür tauchte die Galonque später im Treppenhaus wieder auf. Mit jeder Stufe schien man dem Meer näher zu kommen oder sich von ihm wieder zu entfernen. Er versah mit den Jahren alte Bilder mit weiteren, manchmal winzigen Details. Eine Spinne auf einem der Palmblätter. Eine Kamelienblüte im Haar einer Frau, die ihren Hund zwischen orangen Hausfassaden spazieren führt. Am Strand bei Nizza kamen neue Sonnenschirme hinzu, winzig klein und so hoch oben an der Wand, dass ich auf einen Stuhl stehen musste, um alles erkennen zu können. Großvater malte bis tief in den Winter hinein, immer wieder, nächtelang. Manchmal kam er kaum zum Schlafen und wankte in aller Frühe mit kleinen Augen und farbigen Händen zur Gemeindekanzlei. So viele Bilder, dachte ich als Kind. Vielleicht bekommt er davon einen schweren Kopf, der zum Teller sinkt. Unser Vater malte nicht, das sei nicht sein Ding. Und er erzählte selten etwas, wenn er von seinen Karfahrten nach Hause kam. Alles gut gegangen, alle gesund hin und wieder zurückgefahren. Was will man mehr? Wir merkten immer sofort, ob Großvater in der Nacht gemalt hatte. Wenn wir am Morgen in die Wohnung der Großeltern kamen, um uns für die Schule zu verabschieden oder Großmutter beim Nähen zuzuschauen, stieg uns der Geruch von Terpentin in den Kopf. Und die Aufregung, wer als erstes das neue Bild entdeckte, ließ das Flimmern vor den Augen schnell wieder verschwinden.
Großvater immer dicker geworden. Wie kann es sein, dass einer rund wird wie ein Riesenkürbis, wenn er die Hälfte des Abendessens verschläft? Fragte Großmutter einmal. Und ich sagte zur Verwunderung aller, so habe er mehr Platz innen drin für alle Bilder, die er noch malen möchte. Im See legte er sich auf den Rücken und sein mächtiger, von Altersflecken gesprenkelter Bauch wölbte sich wie der Panzer einer Schildkröte über die Wasseroberfläche hinaus. Als Großvater starb, war kaum noch eine Wand in der Wohnung unbemalt. Sein Herz sei in der Nacht einfach stillgestanden. Ich war damals 12 Jahre alt. Es war schwierig zu verstehen, dass ich meinen Großvater nie mehr sehen würde. Und ich prüfte immer wieder heimlich an meinem Handgelenk, ob mein eigenes Herz noch schlug. Großmutter ist sehr alt geworden. Wir Kinder waren längst schon erwachsen und lebten unsere eigenen Leben, als sie noch immer die meisten Dinge im Haushalt selber erledigte. Bei einem meiner letzten Besuche sah ich, wie Großmutter mit der Lupe einen Pinienwald absuchte. Die Malereien hatten mit den Jahren gelitten. Breite Risse zogen sich durch ganze Landschaften, da und dort blätterte etwas Farbe ab. Staubschichten ließen die leuchtenden Sonnenblumen ermatten. Als sie mich bemerkte, sagte sie, hier, siehst du? Da sind wir, dein Großvater und ich, damals, lange her. Ich weiß gar nicht, wo das alles geblieben ist, was wir einmal hatten. Tatsächlich waren da 2 winzige Figürchen, die Hand in Hand zwischen den hohen Bäumen spazierten. Ich konnte mich nicht erinnern, diese jemals zuvor entdeckt zu haben und betrachtete sie wie ein kleines Wunder. Mutter starb nur wenige Tage nach der Geburt meines ersten Kindes. Einige Wochen später zog ich mit meiner Familie in die Wohnung meiner Großeltern. Als Vater und Mutter die steilen Treppen nicht mehr hochsteigen mochten, bot ich ihnen an, die Wohnungen zu tauschen. Mutter hatte Vorbehalte, in den gleichen Räumen wie ihre Eltern zu leben, und Vater stellte zur Bedingung, dass er Großvaters Wandmalerei weiß überstreichen durfte, was meine Mutter genauso vehement wie ich ablehnte. Sie kauften sich eine Wohnung im Nachbarsdorf und über uns zog eine italienische Familie mit 4 Kindern ein. Das Haus lebte noch einmal für ein paar Jahre auf. Aber die Schieflage hatte sich immer weiter verschlimmert. Der Niedergang war nicht aufzuhalten. Wir mussten ausziehen. Thank you. haben wir zugeschaut, als die mächtigen Maschinen vorfuhren und mit dem Abriss begannen. Als die Außenwände in großen Brocken wegbrachen, wurde der Blick auf einige Bilder meines Großvaters frei. Ich gebe zu, ich habe ein wenig geweint, verstohlen nur. Ich wollte meine Kinder, die unterdessen zu Jugendlichen herangewachsen waren, nicht zu blöden Sprüchen verleiten. Mein Mann nahm mich in den Arm und wir sahen, wie die Schaufel des Baggers den Schutt wegbrachte. Ich erblickte den tellergroßen Stein mit einem Ausschnitt des Pinienwaldes von weit her. Konnte es sein, dass zufällig... Ich ging verbotenerweise etwas näher heran, hob den Stein hoch, schaute ihn genauer an und fühlte mein Herz vor Aufregung laut schlagen. Beim Schreiben dieser Zeilen blicke ich immer mal wieder zu den beiden winzigen Figürchen, zu diesem Mann und dieser Frau, die dort in einer versunkenen Zeit durch den Pinienwald spazieren und das Rauschen des nahen Meeres zu hören versuchen. Ich muss lächeln bei der Erinnerung an meine Kinderfantasie, dass mein Großvater den Geschichten der Leute lauscht und diese für sie aufschreibt. Unser schiefes Haus gewesen war, steht jetzt ein Gebäude mit einer Kindertagesstätte und altersgerechten Wohnungen. Manchmal spaziere ich daran vorbei und versuche mich an die Klänge des Klaviers, an den Geruch von Terpentin, an Großvaters Bilder zu erinnern. Und dann sehe ich uns alle am Tisch beim Abendessen sitzen, als wäre es erst gestern zum letzten Mal gewesen. Ich höre das Geplauder und das Klappern von Messern und Gabeln. Und auf einmal schließen sich Großvaters Augen und sein Kopf neigt sich langsam wie in Zeitlupe.